Hier ist Zeitspiel, der Handball-Podcast vom Niederrhein. Mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge bei Zeitspiel, dem Handball-Podcast vom Niederrhein. Mein Name ist Bernd Kniel und heute ist an meiner Seite Felix Linden, der Inhaber der Handballschule Niederrhein. Unser heutiger Gast hat in unserem Sport einen sehr berühmten Namen. Er hat in seiner bisherigen Karriere bereits so viele Titel gesammelt, wie andere Leute Briefmarken. Herzlich willkommen, Quentin Mahé.
Hallo Quentin.
Ja, guten Tag.
Hallo
zusammen.
Bevor wir anfangen, wir haben ja ein paar Recherchen gemacht und mit ein paar Weggefährten von dir gesprochen, würden wir gerne erstmal wissen, wie dein Name richtig ausgesprochen wird, weil jeder hat deinen Namen anders ausgesprochen.
Das ewige Problem in Deutschland. Ja, es gibt diese Laute, tatsächlich gibt es ja in Deutschland nicht, deswegen struggle ich da, oder ich nicht, sondern meine Schwiegerfamilie ja sogar auch. Also ihr müsst eigentlich, das E und N wird ja in Frankreich en ausgesprochen. Das hört sich ein bisschen an wie Restaurant, das spricht man in Deutschland ja auch so gewissermaßen aus. Und das I und N wird am Ende dann ausgesprochen. So wie man sagt, ich bin bei meinem Cousin am Wochenende. So, und wenn man das zusammenfügt, ergibt das Quentin.
Quentin.
Okay. Genau, ja, im Nachnamen wird das H, glaube ich, nicht gesprochen, ne?
In Frankreich wird das H ausgelassen.
Genau. Okay, genau.
Ja, prima. Fangen wir mal einfach an. Wie geht's dir?
Mir geht's super, danke. Ich sitze gerade hier auf meiner Terrasse in Balaton-Fürth. Das ist am Balatonsee und habe die Woche jetzt noch in Anführungsstrichen kinderfrei und kann nach dem Training ein bisschen entspannt oder gewissermaßen anders entspannen als normalerweise, wenn die Kids hier rumlaufen.
Ja, die Frage, wie es dir geht, die ist ja gerade bei einem Handballprofi in der heutigen Zeit nicht so ganz ohne Bedeutung, denke ich mir. Ihr habt ja eine wahnsinnige körperliche Belastung, eine physische Belastung, eine psychische Belastung, je nachdem, wie groß der Leistungsdruck ist, dauernd unterwegs, dauernd auf Reise, Leben aus dem Koffer. Und dann wird man wahrscheinlich jede freie Minute dann richtig genießen.
Ja, psychische Belastung würde ich jetzt so nicht sagen. Wir leben unseren Traum. Wir verdienen unser Geld mit dem, was wir lieben, jeden Tag. Und ich bin Fan von harter Arbeit und da stehe ich drauf. Und um meine Ziele zu verfolgen, investiere ich viel Zeit darin. Klar, das ist physisch anstrengend, aber psychisch würde ich sagen, geht's mir super. Also eben, ich habe alles, was ich brauche. Meine Kinder sind gesund, meine Frau auch und ich auch. Und habe momentan wenig Wehwehchen. Also geht's mir in beider Hinsicht sehr gut. Danke.
Das ist was das Beste, was man sagen kann. Besser geht's doch gar nicht.
Genau, starten wir mal einfach mal und wir fangen ganz am Anfang bei dir an. Im Alter von 9 Jahren, wenn wir es richtig recherchiert haben, bist du mit deiner Familie nach Deutschland gekommen. Wie war das damals für dich?
Ja, ganz anders. Das war eine ganz neue Welt. Mit einer neuen Sprache, also aus dem französischen Alltag rausgerissen zu werden, war keine einfache Sache. Wir haben damals in Nizza gewohnt und mein Vater war schon 6 Monate aus dem Haus, hat er beim TSV Bayer Dormagen in der ersten Liga einen Vertrag unterschrieben. Und wir haben mit meiner Mutter und meinen 2 Geschwistern dann 6 Monate in Nizza die letzten 6 Monate vor dem Sommer 2000 quasi alleine verbracht. Und dann sind wir dann nach Dormagen gezogen. Und kannst dir vorstellen, wie das ist, halt eine neue Sprache mit alle Freunde nicht mehr sehen zu können und gewissermaßen auch einen anderen Stil Handball kennenzulernen. Das war alles sehr viel.
Das glaube ich. Ich habe in der Recherche gefunden, damals im Handballmagazin, dass du, wo du nach Deutschland gekommen bist, damals bei einem Freund gefrühstückt hast und da sehr verwundert warst, wie die Deutschen so essen oder wie die so ein Frühstück oder generell ein Essen zelebrieren. Kannst du uns da was zu sagen?
Ja gut, also die gastronomische Vielfalt oder der gastronomische Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland ist schon groß und unter anderem auch die Uhrzeiten, an denen gegessen wird, ist auch unterschiedlich. Da musste ich mich ja auch erstmal zurechtfinden oder wir als französische Familie. Und das, was du erwähnst, war dann irgendwann in der 6. oder 7. Klasse, habe ich dann quasi übernachtet bei einem Freund im gleichen Dorf. Und da gab es halt irgendwie um 18 Uhr wurden wir dann runtergebeten zum Abendbrot. Das gab es bei uns ja auch nicht, so in dieser Art und Weise Abendbrot. Und dann gab es auf einmal Weißbrot, Marmelade, Nutella, Honig und irgendwie noch so ein Stück Käse dazu. Und ich dachte so, okay, was ist das hier gerade? Ist das hier irgendwie noch Vorspeise oder was kommt danach? Und ich habe dann halt nicht allzu viel gegessen. Ich dachte so, okay, da kommt noch was. Und dann, ja, und dann hat die Mutter von Dennis, hieß der Kumpel damals, hat dann ja, abgeräumt und dann ging es wieder hoch. Wie soll ich die Nacht überstehen? Jetzt? Das geht ja gar nicht.
Okay. Aber letztendlich war es dann hinterher doch nicht so schlimm und du hast dich da schnell dran gewöhnt, nehme ich an.
Ja, klar,
zwangsläufig.
Also, ja. Abendbrot ist ja auch als Eltern, muss man auch ehrlicherweise sagen, auch einfacher vorzubereiten für die Kinder. Und das machen wir mit unseren Kindern ja auch. Das geht am schnellsten. Das ist entspannt. Alle können zusammensitzen. Das hast du relativ schnell vorbereitet. Und die Kinder bekommen das oft hier auf dem Tisch auch.
Prima. Lass uns zu deiner ersten Station in Deutschland kommen. Du hast gerade davon gesprochen, dein Vater war bereits 6 Monate Trainer in Dormagen. Und du hast Spieler. Ja, richtig. Und du hast ja gesagt, das war für euch als Familie, die erstmal 6 Monate zurückbleiben musste in Nizza, nicht so ganz einfach. Wir haben, oder im Laufe dieses Gesprächs wirst du verschiedene Einspieler hören, die wir für dich vorbereitet haben. Fangen wir mal mit dem ersten Einspieler an.
Ja, zu Kontor kann ich natürlich was sagen, habe ihn ja als Nachwuchskoordinator begleitet, aber war auch, ich glaube, im E- und D-Jugendbereich sein Trainer. Kann eigentlich sagen, dass Kontor sich in jungen Jahren schon immer mit stärkeren und kräftigeren und älteren Handballern gemessen hat. Kann mich aber auch an eine Situation erinnern. Ich glaube, das war in der D-Jugend Training in der Berufsschulhalle und Kontor war halt ja, einfach auch schon als D-Jugendlicher extrem ehrgeizig. Und wir hatten Training und ich weiß, dass er aufs Tempo-Gegenstoß aufs Tor zugelaufen ist. Der Torhüter hat den Ball gehalten und Kontor schmiss sich auf den Hallenboden, war wütend über sich selbst, über alle anderen. Naja, und ich kannte das dann halt schon so ein bisschen und habe gesagt, weißt du was, Kontor, lauf mal eine Runde draußen um die Halle, beruhig dich ein bisschen was und dann geht's weiter. Und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen, was Kontor halt auch damals schon ausgezeichnet hat, warum er dann diesen Weg gegangen ist, wie er gegangen ist. Es war nicht immer einfach mit ihm, aber man lernt ja dann auch nach und nach so einen Typen halt zu handeln. Und Rückschau betrachtet bin ich natürlich auch ein Stück weit stolz, dass ich ihm ein bisschen was mitgeben konnte. Ja, das vielleicht so als Anekdote, es gibt natürlich mehrere Kleinigkeiten, die da draus resultieren. Ganz schlimm war es, wo er kleiner war und sein Papa war mit in der Halle, dann spürte man richtig diese Anspannung, die jederzeit explodieren konnte, positiv gesprochen. Nein, war eine tolle Zeit, die wir hier gemeinsam hatten.
Ja, ich muss dir wahrscheinlich nicht sagen, wer das war. Hast du in seiner Stimme erkannt?
Ja, mit Björn Battel habe ich tatsächlich gerechnet. Ich habe eure Folge mit Max gehört und mit Björn Battel habe ich tatsächlich gerechnet, dass ihr den kontaktiert. Finde ich gut. Freue ich mich auch sehr drüber über seine Nachricht. Ja, der hat auf jeden Fall recht. Ich war sehr ehrgeizig. Für mich gab es wirklich nur einen Weg. Ich wollte meinen Vater nachmachen. Nachahmen und der bestmögliche Spieler werden und Nationalmannschaft spielen. Und dieser Ehrgeiz war schon sehr früh zu erkennen. Ja. Zum Glück hat sich das ein bisschen gelegt und ich weiß, wie ich meine Emotionen besser im Griff habe mittlerweile, aber die Situation, die er geschildert hat, ist sehr wahrscheinlich so gewesen, ja.
Vater als Trainer hinterher, wie problematisch ist das? Oder das wird man wahrscheinlich als D-Jugendspieler noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt haben, oder?
Gut, als D-Jugendspieler hatte ich meinen Papa noch nicht als Trainer. Ich habe meinen Vater dann eher so später Mittelreihenauswahl, so mit 14, 15 und dann später in der zweiten Mannschaft des TSV Bayer Dormagen gehabt und unter anderem dann noch in der B- und A-Jugend, als wir um die deutsche Meisterschaft gespielt haben. Da habe ich den viele Jahre gehabt, als 10-, 11-Jähriger noch nicht. Also es ist eine sehr spezielle Kombination, weil der Vater oder mein Vater war sehr anspruchsvoll oder wollte sehr, hat viele Erwartungen an mich gehabt und ich bin auch sehr selbstkritisch. Also dieser Mix war immer sehr explosiv. Ja. Es ging natürlich viel um Handball und ich wollte natürlich ihm zeigen, was ich konnte und er hat einfach viele Erwartungen gehabt. Und es kam des Öfteren zu Diskussionen und zu Streitigkeiten, ja.
Ich kann mich erinnern, ich war damals Zuschauer, 2008 in Rheinhausen war das, da habt ihr um die deutsche Meisterschaft in der A-Jugend gespielt.
Ja.
Da bist du mir auch schon aufgefallen, ja, auf dem Spielfeld, aber, dass du sehr ehrgeizig bist.
Ja, das macht ja auch meine Qualität aus. Ich glaube, ich bin ja nicht der Größte, nicht der Schnellste, nicht der Stärkste gewesen. Das war ich nie. Technisch immer ein Stück voraus vielleicht, aber ich musste das irgendwie anders wettmachen. Und es war jetzt nicht nur alles schlecht mit meinem Vater, also das hat sich jetzt so angehört. Das war eine spezielle Art und Weise, wie er mit mir umgegangen ist. Und da steckt sehr, sehr viel Liebe und sehr viel Zuneigung dahinter. Ich kann mich an sehr, sehr schöne Erinnerungen, also ich habe sehr viele Erinnerungen, wo wir um die deutsche Meisterschaft, wie du erwähnt hast, eben gespielt haben. Und da gab es halt Spiele, wo wir uns am Ende des Spiels halt in den Armen genommen haben, wo er super stolz auf mich war. Und diese Momente mit seinem Vater zu teilen, ist in diesen jungen Jahren, wo es um so viel geht, das ist das größtmögliche, der bestmögliche Titel, den wir gewinnen konnten. Und da im Finale zu stehen, sich zu qualifizieren und so, oder sowas vergisst man als Jugendlicher nicht. Und das ist auch ein Stück weit so, ja, der Grund, warum ich dann weiterhin an meinen Traum geglaubt habe. Und der ist definitiv ein Teil meiner Jugend davon gewesen.
Das war auch überhaupt nicht kritisch gemeint, sondern ist ja eine ganz spezielle Situation. Wenn der Papa den Sohnemann trainiert, dann kann es sicherlich Probleme und Schwierigkeiten geben, weil der Papa, wie du gerade richtig gesagt hast, ganz andere Ansprüche an seinen Sohn stellt.
Nein, ich habe mich da am Anfang kritisch geäußert, deswegen wollte ich das nochmal gerade stellen. Also ich glaube, dass mein Vater der beste Trainer, den ich hatte, oder in meinen Augen der beste Jugendkoordinator und Jugendtrainer ist, den ich jemals hatte. Definitiv.
Dann haben wir jetzt einen Einspieler auch mal zu einem ehemaligen Schulkollegen.
Hi, moin. So lange haben der Kontor und ich gar nicht zusammengespielt, weil beim Kontor relativ schnell klar war, dass es für den deutlich weitergeht als für mich. Sieht man ja, wo er jetzt gelandet ist und ich bin in der Kreisklasse gelandet. Aber bis zur D-Jugend haben wir zusammengespielt und der Kontor war einfach immer sehr, sehr ehrgeizig. Ich kann mich noch an Szenen erinnern im Training, wenn mal ein Ball daneben gegangen ist, was nicht oft der Fall war, dass er dann freiwillig rausgestürmt ist aus der Halle, aus der alten Dreifachhalle in Dormagen, zweimal um die Halle und dann wieder rein, ich glaube, um sich ein bisschen abzureagieren, weil er sich so geärgert hat, dass der Ball nicht drin war. Und ich möchte auch gerne noch eine Einladung aussprechen, weil sowohl Konzors jüngerer Bruder, der Viktor, als auch sein Vater, der Pascal, haben schon nochmal Comebacks in der dritten Mannschaft in Dormagen in der Kreisliga gegeben. Und Kontor, wenn du irgendwann alt genug bist du natürlich herzlich bei uns willkommen, da auch nochmal mitzuspielen. Viele Grüße.
Ja, so Angebote bekommt man doch selten, oder?
Da muss ich meinen Berater anrufen.
Ja, ich weiß. Okay. Weißt du da auch, wer es war?
Ja, sicher. Das war Lukas Will, oder?
Lukas Will, ganz genau. Ja. Ganz genau der. Ja. Und noch ein
Wort. Haben wir ein bisschen Kontakt gehabt. Also er hat sich immer wieder bei mir gemeldet, irgendwie so in meiner Laufbahn immer irgendwie geschnackt, jede Woche oder jeden Monat, aber ich weiß, er war lange in Dormagen engagiert und sowas und an die Zeit, an gemeinsame Zeit kann ich mich auch erinnern in der Jugend.
Und noch ein Schulkollege, ein ehemaliger.
Hi Conte, das, was ich schon immer mal über dich wissen wollte, gibt es irgendwas, was du an Dormagen vermisst und wenn ja, was genau ist das?
Weißt du, wer das war?
Nee, das weiß ich jetzt nicht tatsächlich.
Okay, also ich glaube, war ein bisschen bei euch auseinander, das war Nick Braun und du hast ihn besucht, der hat mir ein ganz altes Foto von euch geschickt, wo du ihn quasi besucht hast, wo er zur Schule gegangen ist, kann ich dir nachher mal zusenden. Okay. Und er spielt für Belgien, ist links außen von der belgischen Nationalmannschaft und er hat mir gesagt, wenn nächstes Mal Belgien gegen Frankreich spielt, würde er gerne das Trikot mit dir tauschen nach dem Spiel.
Ja, das können wir gerne tun, Nick. Ja.
Okay. Ja, dann kamen die ersten Bundesliga-Einsätze. Wir machen jetzt mal einen Sprung in Dormagen. Und da möchte ich dir jetzt auch mal einen Einspieler vorspielen.
Ich war damals, ich war schon gut über 30, war glaube ich sogar der älteste Spieler. Die Situation war folgendes, Kenny hat also damals bei uns mittrainiert, hat mehr in der zweiten gespielt, aber war auch ab und zu bei uns mit dabei, hat aber bei uns eigentlich vollkommen mittrainiert und stand dann in der Kabine ganz hilflos, weil er keinen festen Platz hatte und die Kabine war auch nicht wahnsinnig groß und es war nirgendwo was frei. Und da, wie gesagt, der Älteste oder mit einer der Ältesten war, hatte ich logischerweise den meisten Platz in meiner Ecke und habe dann zu ihm gesagt, komm Kenny, du kannst dich hierher setzen. Ich kenne seinen Vater gut, ich habe mit seinem Vater zusammengespielt und hatte ein bisschen Mitleid mit ihm und habe gesagt, komm, kannst dich hier zu mir hinsetzen. Und nach einer gewissen Zeit, ich weiß gar nicht, nach einer Woche oder so, nach dem Training, tippt er mich auf einmal auf meine rechte Schulter und ich sagte, Kenny, was los? Er sagte, sag mal, hat ein Heft in der Hand, kannst du mir kurz helfen bei meinen Hausaufgaben und zwar Mathe? Und dann habe ich rübergeguckt und ich wusste gar nichts, also ich habe null Ahnung davon gehabt. Und habe gesagt, du, ich glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner, du musst jemand anderen fragen. Aber das war der Moment, wo ich wusste, ich bin alt geworden, wenn dein eigener Mitspieler dich fragt, ob du ihm bei seinen Mathehausaufgaben helfen. Ja, aber helfen konnte ich ihm dabei leider wirklich nicht. Ich konnte dir mit der Geschichte so ein bisschen helfen. Das ist das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt, was ich so noch im Kopf habe. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut oder einigermaßen wiedergegeben in Erinnerung gehabt. Aber das ist so, wie es bei mir in Erinnerung geblieben ist.
Weißt du, wer das war?
Ich glaube, das war Matthias Rexel, kann das sein?
Das war richtig, genau. Dein früherer Nachhilfelehrer, genau.
Weißt du denn, jetzt kommt eine ganz verrückte Frage, weißt du noch, welche Mathematikaufgaben das waren, die der Matthias nicht gekonnt hat oder verstanden hat?
Also Mathe war ich grausam, gebe ich ehrlich zu, und ich kann mich auch nicht an die Aufgabe erinnern, das tut mir leid.
Machen wir ganz schnell einen Haken da dran.
Genau, ja, wir wollen zu deiner Zeit kommen in Dormagen, wo du die ersten Bundesliga-Einsätze hast. Ich kann mich da an ein Spiel erinnern. Ich habe damals hinter dem Tor von Kiel gesessen, da warst du auf Rückraum mit, das war einer mit deiner ersten Einsätze in der ersten Liga. Und ich konnte dich gar nicht erkennen, weiß ich noch, weil Kubisch und Hiecher im Mittelblock waren. Und nicht wirklich von der Körperlichkeit damals, Max Holz war ja da damals noch dabei, wirklich so Unterschiede noch am Anfang natürlich waren zwischen den Kieler Profis. Und das Bild habe ich bis heute im Kopf, THW Kiel, also Dormagen gegen Kiel und ja die beiden großen Innenverteidiger, Kubisch und Jicher, und du hast auf der Rückraummitte trotzdem deine 1 gegen 1 gewonnen und die ein bisschen auseinandergewirbelt.
Ich glaube, wenn das Spiel ist, was du meinst, kann ich mich auch dran erinnern. Es war eins meiner ersten Referenzspiele mit Dormagen, mit der ersten Mannschaft. Da hat Kai Wandsteiner mir unglaublich viel Verantwortung gegeben. Wir wussten natürlich, dass wir das Spiel aller Voraussicht nach nicht gewinnen werden. Kiel hat eine unfassbare Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe viel gespielt und irgendwie bin zu 2 Toren gekommen, habe das Spiel irgendwie halbwegs geleitet. Und es ist auf jeden Fall eine echt schöne Erinnerung an das Spiel, weil die Halle war natürlich, Sportcenter war proppevoll und die Stimmung war gut. Bei jedem Tor zelebriert man ja gegen den THW auch immer ein bisschen besonders. Und das ist echt eine schöne Erinnerung. Und lustigerweise habe ich irgendwie auch eine 1-1-Situation gegen meinen jetzigen Trainer gewonnen, gegen Momi Ilic, der auf der Nummer 15 gedeckt hat und dann 7 Meter rausgeholt. Und ich fand das hat mich tatsächlich echt bewegt, weil gemerkt habe, hey, ich habe ihn gerade ausgetanzt, so mehr oder weniger. Der Schiri hat freundlicherweise auf den 7-Meter-Punkt gezeigt und ich dachte so, okay, nice move, und jetzt ist ja mein Trainer hier. Das ist auch verrückt irgendwie.
Genau, sieh mal, wie klein auch die Handballwelt ist, aber du hast schon einen guten Übergang gemacht zu deinem damaligen Trainer, der uns natürlich auch einen Einspieler geschickt hat.
Also die Geschichte, die mir immer einfällt zu unserer Zeit, also zu unserer gemeinsamen Zeit bei Bayer Dormagen, ist das, was ich immer das Wunder von Emstetten nenne. Kantar war 18 Jahre alt. Naja, und für Kantar war es die zweite Erstligasaison. Er hatte vorher schon mit 17 so 10, 11 Erstliga-Einsätze im Jahr vorher gehabt. Und in diesem Jahr wurden es mehr. Nicht zuletzt auch aufgrund der vielen Abgänge und Verletzten während der Saison. Und dann hat Kantar nicht nur angefangen auf Rückraum links, hat 60 Minuten durchgespielt. Wir haben das da geschafft. Also wir haben zwar verloren, aber knapp und insgesamt an dem Tag den Klassenerhalt geschafft. Aber Katar hat eine überragende Leistung geboten. Ich meine, 7 Tore gemacht und ja, er musste durchspielen. Ja, woran ich mich noch gut erinnern kann, ich weiß nicht mehr. Ich meine, es wäre Mitte zweiter Halbzeit gewesen und Kantar versuchte irgendwie einen Ausgang vom Spielfeld zur Bank zu finden. Aber die ganze Bank hat ihn eigentlich daran gehindert, sich auf die Bank zu setzen. Also er bekam auch von seinen Mitspielern keine Pause. Wir haben ihn also zurück aufs Spielfeld geschoben und er hat da weiter sein Bestes gegeben. Also das sind so Szenen, die werde ich nie vergessen. Und hinterher, das war natürlich geil, als wir es geschafft hatten und ein weiteres Jahr erste Liga spielen durften. Was mich beeindruckt hat, dann als er als 17-Jähriger, 18-Jähriger, 19-Jähriger in der ersten Liga gespielt hat, war, er war einfach frech, unerschrocken, er hatte keine Angst vor großen Namen, hat aber alles in allem, manchmal hat er so eine Grenze überschritten, aber dann hat er eins auf die Nase bekommen und sich dann wieder eingeordnet. Ich meine jetzt, was Gegenspieler angeht, ja, also wenn er zu frech war. Aber mir hat einfach seine Unerschrockenheit imponiert. Katar, ich wünsche dir alles Gute. Liebe Grüße an deine Familie. Vor allem bleib gesund. Ciao.
Genau, ja. Erzähl uns mal was von der Zusammenarbeit mit Kai Wandschneider.
Ja, Kai Wandschneider. Also vielen Dank für diese Sprachnachricht. Freue ich mich auch natürlich sehr drüber. Jedes Mal, wenn Kai irgendwie ein Wort verliert über unsere Zusammenarbeit, freue ich mich, weil der wirklich der Mentor war, der damals mir so ein bisschen gezeigt, oder der hat halt wirklich ausgesprochen, als wir dann irgendwie unter vier Augen dann gequatscht haben, wenn er sich die Zeit genommen hat, auch mit Jungspielern zu reden, hat er mir damals gesagt, Jung, du wirst deinen Weg gehen in der ersten Bundesliga. Und ich war, wie er sagte, eben erst 18 oder 19. Und das so zu hören, ich hatte es mir natürlich geheim, also super doll gewünscht, es gab nur einen Weg, das ist genau das, was ich wollte, aber das von meinem jetzigen, damaligen Trainer quasi, das zu hören, dass das irgendwie so kommen wird, war dann nochmal so ein Weckruf zu sagen, hey, da spielt sich das ab, jemand, der so lange schon im Business ist und der dir die Möglichkeit gibt, hier auf der größten Plattform dich auszudrücken, dass er dir das sagt, das hat irgendwie Sinn und Zweck und da wird irgendwie was dran sein, aber nichtsdestotrotz war das sehr erstaunlich, das zu hören und aufbauend, sehr aufbauend. Kai war ja immer jemand, der sich nicht davor gescheut hat, jungen Spielern eben diese Verantwortung zu geben. Sicherlich auch ein Grund dafür, warum wir alle, die jungen Spieler, bei diesen Playdowns so performt haben, also sowohl Christian Nippes auf halb rechts, wie Max Holz, wie andere Jungs, die auch einige Minuten lang gespielt haben, die haben halt einfach super viel Selbstvertrauen gehabt. Ja, und das ist ja Kai Wandschneider zu verdanken. Ja.
Ich denke aber auch nur so kann ein junger Spieler wachsen und zu dem werden, was er schließlich dann geworden ist. Wenn man frühzeitig Verantwortung übernehmen darf, und dann nicht nur die Verantwortung übernehmen darf, sondern auch das Vertrauen, was dann von einem Trainer in einen gesetzt wird, auch noch erfüllt. Was Besseres kann einem doch gar nicht passieren. Ja, sicher.
Natürlich, klar, aber man muss ja, also mit der Zeit versteht man so ein bisschen, was da alles hintersteckt, hinter so eine Bundesliga-Saison. Und wir wussten natürlich immer, dass wir um den Klassenerhalt spielen. Und wenn es so ist, dann geht man eventuell als Trainer auf die sichere Linie mit den erfahrenen Spielern, die dann die Mannschaft tragen. Und das hat Kai, also diesen Mix hat er extrem gut hinbekommen, indem er allen die Möglichkeit haben, sich auszudrücken, gegeben hat, sich auszudrücken. Und ja, im Nachhinein war das definitiv auch ein Grund, weshalb ich dann weiter gewachsen bin und die Chance hatte, einen besseren Verein in der Bundesliga zu unterschreiben.
Und einer der besseren Vereine war dann der VfL Gummersbach. Wie war es denn dort für dich?
Genau. Das war eine das war eine etwas merkwürdige Situation. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich kurz vor der Sommerpause noch keinen Vertrag für die nächste Saison hatte. Die damalige Saison 2010-2011 war dann ja so beim TSV, dass wir Insolvenz angemeldet hatten und einige Spieler haben das Boot verlassen und einige sind dann geblieben. Auch ein Grund, weshalb wir alle so viel gespielt haben. Es gab einfach nicht mehr so viele Spieler. Und das war dann irgendwie so abgesprochen, dass wir die Saison zu Ende spielen und egal welche Platzierung am Ende sie erreichen würden, dass der Verein dann absteigt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt mein Abi gemacht und im April hatte ich immer noch keinen Verein und das war das erste Mal so mit 20, dass ich verstanden habe, hey, ja, also du musst jetzt zusehen, dass du weiterkommst. Und da habe ich die Zusammenarbeit mit meinem jetzigen Berater, François-Xavier Houllet, der damals, also der sehr gut den VfL Gummersbach kannte als Manager, sowohl als Spieler als auch als Manager. Und mit ihm habe ich damals dann die Zusammenarbeit angefangen. Und der hat dann den direkten Kontakt dann zu Sead Hasan Efendić gehabt, der damals der Trainer war mit Emir Kurtagic. Und dann habe ich einen Vertrag da unterschrieben über 3 Jahre. Und das war die bestmögliche Situation für mich zu dem Zeitpunkt. Ich war zwar weg von zu Hause auf einmal, aber ich war nicht so weit weg. Es waren 80 Kilometer nach Gummersbach und gab mir die Möglichkeit, dann auch oft dann nach Hause zu fahren und so. Es war auf jeden Fall der logische Schritt und den bereue ich keineswegs.
Dann hören wir doch mal, was ein ehemaliger Mitspieler von dir aus Gummersbach dazu sagt.
Wir waren mit dem VfL Gummersbach auf einem Vorbereitungsturnier, mitten in der Vorbereitung in Hessen. Hatten, glaube ich, schon 1 oder 2 Spiele absolviert. Und dann ist Kenny, wie wir ihn dann später genannt haben, zur Mannschaft dazugestoßen, weil er, glaube ich, bei der Juniorennationalmannschaft war oder so. Hatte kein Training mit uns, hat sich einfach nur mit warm gemacht, das Spiel gespielt, weiß nicht, nach einer Viertelstunde eingewechselt worden, bis zum Ende gespielt, 8 Tore geworfen, Matchwinner und mit einem Grinsen vom Feld gelaufen und aber auch nicht zu zufrieden gewirkt, einfach so, das war jetzt so, alles okay. Ich glaube, das war der Einstand damals und ja, was kann man heute sagen? Personality wins Championships. Ich habe keinen Sportler seitdem getroffen, der so harte Arbeit so einfach aussehen lässt, egal ob er einen Ball oder eine Hantel anfasst. Es hat irgendwie immer einen gewissen Ausdruck, ein Esprit und es war eine große Ehre, mit dir, lieber Kantar, zusammen zu spielen. Und es ist eine große Freude, seitdem dich spielen zu sehen und deine Erfolge mitzuerleben. Ganz herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Und weil das sicherlich viele Zuhörer immer interessiert, auch mal was Persönliches zu erfahren. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber zu unserer gemeinsamen Zeit hat Cantor, wenn wir nicht im Handball waren, hat er sehr oft so einen Retro-Fotoapparat gehabt und benutzt und hat gerne Fotos gemacht. Und vielleicht kann er einfach mal erzählen, was es mit der Fotografie auf sich hatte oder immer noch hat. Ganz viel Spaß euch im Podcast, lieber Cantor, eine gute Zeit, alles, alles Gute, liebe Grüße vom Bodensee. Ciao, ciao.
Ja, da sind wir ja mal gespannt.
Ja, Mensch, das klingt jetzt so, als ob ich mitgeplant habe, wer alles eingespielt wird. Also die ganzen Übergänge sind ja perfekt. Ne?
Ja, das wollte ich vorhin schon sagen. Genau. Ganz
also
genau.
An dieser Stelle, nein, ich habe nicht mitgewirkt bei der Organisation, aber anscheinend passt das bisher. Ja, also das war Jörg Lützelberger, der gerade richtig nette Worte gefunden hat. Habe ich recht?
Ja, genau. Richtig. Ja, jetzt ist die Frage, was war denn mit dieser Kamera? Oder was ist vielleicht noch mit der Kamera?
Ich hatte eine Leidenschaft für Polaroid-Bilder, die ich jetzt mit der Zeit nicht mehr so doll habe, aber so Kameras im Allgemeinen finde ich cool und Fotos von unseren Kindern mache ich heutzutage immer noch und freue mich immer einfach, wenn es eine schöne Bildqualität ist. Und damals war ich irgendwie unterwegs in Köln auf so einem Flohmarkt und habe dann jemanden für 20 Cent so eine alte Polaroid 600 oder so, die man vorne so aufklappt, irgendwie gekauft und da war noch ein Film drin. Stellte sich heraus, dass diese Filme super teuer sind. Die sind ja heutzutage auch noch super teuer. Zahlt man irgendwie, glaube ich, für 10 Bilder irgendwie 20 Euro oder so. Ja, und damit hat es eigentlich angefangen mit dieser Leidenschaft. Und dann kam das, wie Jörg das halt gesagt hat, so oft dazu, irgendwelche Auswärtsfahrten oder so, dass ich das irgendwie bildlich festhalten wollte, was passiert. Und irgendwo hier im Keller oder in irgendwelchen Räumen, wo wir einige Sachen auch verwahren, gibt es irgendwie viele große Blechdosen voll mit diesen mit diesen Polaroid-Bildern. Und ab und zu zieht man ja dann doch mal um als Sportler oder als Handballer und dann stöbert man dann durch die ganzen Bilder. Das ist ganz schön.
Ja. Genau, ja, ich habe noch eine Frage. Alle sagen fast Kenny zu dir. Wie ist dieser Spitzname gekommen? Wir haben gehört, in Gummersbach, und ist dir das eigentlich so recht?
Also Kenny kam eigentlich nur ab Gummersbach. In Dormagen hat mich keiner so genannt. Da haben alle versucht, so wie ihr, meinen Namen richtig auszusprechen. Und dann kam ich dann, wie Jörg gesagt hat, von der Junioren-WM, die in Thessaloniki war, damals im Sommer, ohne Vorbereitung, zack, in die Kabine rein von Gummersbach. Und das Spiel, was er eben erwähnte, das war gegen Melsungen. Und ich kam halt rein und Bana Putit, und überall sprach, hat mich dann nach meinem Namen gefragt. Also der kannte mich natürlich, ja, ich habe ein paar Spiele dann in der Bundesliga dann schon gehabt, aber der wollte dann nochmal richtig wissen, wie man es ausspricht. Und dann kam der einfach nicht weiter, ja, und dann sagte er, Kenny, du bist jetzt Kenny. Ah, okay, alles klar. Und dann hat man als 20-Jähriger auch nichts zu sagen, vor allem über diese Spitznamen hat man ja auch wenig zu kamellen, das kommt ja dann einfach so und so ist der Name dann geboren.
Okay, wir haben noch einen Einspieler aus Gummersbacher Zeiten.
Hi Kenny, erstmal hoffe ich, dass der Spitzname noch aktuell ist und dass du dich auch an mich erinnern kannst. Ist jetzt schon ein wenig länger her. Ich würde ganz gerne kurz eine Erinnerung mit dir teilen. Und zwar erstmal keine schöne Erinnerung, sorry dafür. Für mich war es aber schon. Und zwar mein allererstes Bundesligaspiel. War im Oktober 2011 mit Gummersbach, Auswärtsspiel in Lübbecke. Und beim Stand von 0-11 durfte ich dann aufs Feld, habe einen Ball in den Block gejagt und einen habe ich dir aber auf links außen vorgelegt. Das ist mir noch im Kopf geblieben. Dann hoffe ich, dass es dir soweit gut geht und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal in der Bundesliga wieder. Ciao, ciao.
Genau, hast du ihn erkannt?
War das nicht Jonathan Eisenkretzer?
Nee. Es gibt Marian Orlowski war das.
Marian, genau.
Genau.
Der hat mit uns mittrainiert dann zu dem Zeitpunkt, ja.
Genau, ich würde gerne eine Frage direkt vorgreifen, die haben wir für später vorgesehen. Er hat jetzt gesagt, er hat dich auf links außen angespielt. Du wirst ja sowohl als Rückraum Mitte als auch aus links außen eingesetzt. Das ist einfach unsere Frage jetzt mal, wo siehst du dich denn selber?
Ja, auf der Mittelmannposition natürlich. Keine Frage.
Okay, aber du hast ab und an auch auf links außen gespielt. Ich habe dich auch in Westrom, glaube ich, schon mal auf links außen gesehen. Du setzt
ja, das ist die Polyvalenz, die ich seit einigen Jahren habe. Ich bin nicht spezialisiert auf links außen, so würde ich das ausdrücken. Aber das bietet für die Trainer, die mich trainieren, immer wieder eine Möglichkeit, falls Verletzungen von anderen Spielern dann kommen, mich da einzusetzen. Das war in Westbam hier der Fall, als wir keine links außen hatten und wir uns qualifiziert hatten für das Final Four Champions League 2020, als das Final Four im Dezember war wegen Corona. Und da hatten wir beide links außen, die gefehlt haben. Und dann habe ich da mehrere Spiele auf links außen gespielt, genau.
Aber Lieblingsposition aber ist die Mitte.
Ganz klar auf Mitte, weil ich da eine viel bessere Ausdrucksmöglichkeit habe und ich viel mehr Also es ist ein ganz anderes Spiel, ja. Du hast ja den Ball viel öfters in der Hand, du entscheidest, welche Spielzüge angesagt werden und das gefällt mir einfach viel besser.
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Hallo, mein Name ist René Wagner und ich mache hier ganz schamlos Werbung für Michael Girbis. Ja, wer noch die WDR-Sendung Zimmerfrei kennt, der erinnert sich bestimmt an die Rubrik Die ultimative Lobhudelei. Und genau das liefere ich jetzt hier ab, denn ich kenne Michael nun locker seit 15 Jahren. Dass ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer wisst, dass er mit Herzblut und Leidenschaft für den Handball unterwegs ist, das brauche ich nicht extra zu sagen. Aber er gehört auch zu den wenigen absoluten Top-Experten in ganz Deutschland, wenn es um Ladungssicherung, Qualitätsmanagement und Gefahrgut geht. Er ist zertifizierter Qualitätsmanager und Auditor. Auditor, so heißt das richtig. Gefahrgutbeauftragter, ausgebildeter Coach und Moderator. Er erstellt Gutachten und Verladeanweisungen und er hat mal eben nebenbei ein eigenes preisgekröntes Ladungssicherungssystem entwickelt, ausgezeichnet von der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik. Ja, was kann ich noch über ihn erzählen? Man liest von ihm in Fachartikeln, sieht ihn als Referent bei Großveranstaltungen wie Fahrzeugmessen und Fachtagungen. Was für eine Aufzählung. Dabei war das jetzt gerade mal ein Teil dessen, was Michael beruflich so besonders macht. Von Anfang an habe ich ihn als sehr zuverlässig, gewissenhaft, akkurat und vor allem voller Leidenschaft für seinen Beruf kennengelernt. Wer also irgendwas zu den Themen Ladungssicherung, Qualitätsmanagement und Gefahrgut wissen oder erlernen möchte, der ist bei ihm absolut gut aufgehoben. Schaut einfach mal vorbei auf www.michael-girbis.de. Und jetzt weiter mit dem Thema Handball und viel Spaß beim Hören dieses Podcasts.
Prima, machen wir einen nächsten Schritt. Von Gummersbach ging es nach Hamburg zum HSV. Wie war es dort für dich?
Ja, zum HSV bin ich dann gewechselt, ein Jahr bevor mein Vertrag in Gummersbach geendet hat. Ich habe ziemlich schnell da unterschrieben, also nach ein paar Monaten beim VfL, damals auch viel gespielt und viel Verantwortung auch direkt übernommen. Und dann kam halt Martin Schwarz dann und über halt meinen Berater dann quasi zu uns und sagte, ja, wir würden gerne mit uns, wir können uns eine Zusammenarbeit vorstellen. Und ich hatte relativ früh dann da unterschrieben. Allerdings quasi, es war eigentlich für 2014 geplant, also für den Sommer 2014. Und schlussendlich ist das dazu gekommen, dass der Vertrag dann mein letztes Jahr in Gummersbach abgekauft wurde und ich bin dann früher gewechselt. Und zu dem Zeitpunkt gab es eine Weltauswahl beim HSV. Also sowohl Pascal Helms als auch Adrian Pfahl, Jogi Bitter, Hans Lindberg, Henrik Toft-Hansen, Peter Georgic, Kanellas und nicht zu vergessen auch Domagoj Duvnjak, Andreas Nilsson, also eine Bombenmannschaft. Und ich habe eigentlich relativ gut und viel trainiert, aber Martin damals hat halt präferiert, die erfahrenen Spieler mehr Spielzeit zu geben. Und ich habe damit die ersten Monate ein bisschen gestruggelt, bis ich dann irgendwie zum Ende der Saison dann mehr und mehr gespielt habe. Und es hat mit solchen Spielern zusammen trainieren zu dürfen, hat mich auf jeden Fall ja zwei Schritte nach vorne gebracht. Und dann, als die dann auch wegen finanziellen Problemen beim HSV damals auch einige gehen mussten, sah die Mannschaft für das zweite Jahr beim HSV, das ich verbracht habe, noch ein bisschen anders aus. Da hatte ich noch mehr Verantwortung, habe viel mehr gespielt und so weiter. Habe mich auch in dem Sommer dann sehr gut vorbereitet in der freien Zeit. Und schlussendlich war das auch ein Grund, weshalb ich dann das Glück hatte, dann zum nächsten Verein zu wechseln. Und ich bin einfach super dankbar für die HSV-Jahre, weil Hamburg an sich eine extrem geile Stadt ist. Wir haben auf internationaler Ebene gespielt. Wir waren nicht erfolgreich in dem Sinne, dass wir einen Titel gewonnen haben, aber super viele Freundschaften auch damals, die bis heute noch bestehen. Und ich blicke zurück mit echt viel positiven Erinnerungen.
Aus Hamburg haben wir natürlich auch noch einen Spieler für dich.
Hi Kenny und moin moin aus dem Norden. Ich darf heute ein paar Worte an dich richten über unsere gemeinsame Zeit in Hamburg und es freut mich natürlich besonders, weil du mir auch nach wie vor sehr positiv in Gedanken geblieben bist. Du warst damals unser Enfant terrible in der Mannschaft und hattest immer eine gute oder verrückte Idee und das nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Dein Talent, das war damals ja unübersehbar. Du hattest so eine Athletik und Schnelligkeit. Das hat natürlich auch manchmal dazu geführt, dass du nicht nur zu schnell für den Gegner, sondern auch manchmal zu schnell für deine eigenen Mitspieler warst. Aber du hast nie aufgegeben, du hast immer Vollgas gegeben, du hast dich immer voll reingehängt und das war damals auch wirklich schon sehr beeindruckend. Deine Entwicklung, ja, da braucht man nicht eigentlich so viel drüber sagen. Du hast dich nach wie vor in deiner Karriere extrem gut entwickelt, nachdem zu deiner Schnelligkeit eben halt auch ein bisschen Ruhe in deinen Aktionen gekommen ist, hat dich das zu einem kompletten Handballer gemacht und es macht nach wie vor Spaß, dir zuzusehen. Und gerade in der Nationalmannschaft, was du da mittlerweile spielst und auch da die Erfolge, die du da mit eingefahren hast, das ist eine lange Liste. Und das freut mich natürlich umso mehr, dass ich ein Stück weit deine Karriere da auch begleiten durfte. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin wirklich viel Erfolg. Bleib gesund, bleib wie du bist, bleib immer auch ein bisschen verrückt. Und vielleicht laufen wir uns eines Tages wieder mal über den Weg. In Hamburg sagt man Tschüss.
Und auf Wiedersehen.
Ja, da wirst du sicherlich auch wissen, wer das war. Ja, dann.
Ja, ist das nicht hier jetzt der Rekordhalter in Toren in einem Bundesligaspiel gewesen, Stefan Schrödi?
Nein, nein, das ist
Nein?
der ehemalige Trainer des HSV, Jens Häusler.
Jens Häusler war das, okay, ja, das habe ich tatsächlich dann nicht gehört wegen, ich habe das nicht, also akustisch nicht so richtig verstanden, aber dann weiß ich, wer das ist. Ja.
Ja, Jens Häusler, genau. Du hast es vorhin schon angedeutet. Kurz nach deinem Weggang war der HSV dann auch ja, insolvent. Und dann ging es noch ein Stückchen weiter in den hohen Norden, direkt an die dänische Grenze nach Flensburg, wo du dann unter anderem neben vielen anderen Titeln auch deutscher Meister geworden bist. Wie war es denn in Flensburg?
Ja, zum einen, also muss ich noch kurz eine etwas merkwürdige Geschichte aus Hamburg erzählen. Damals sind wir mit meiner jetzigen Frau und damaligen Freundin das erste Mal zusammengezogen. Und ich hatte Andreas, wie komme ich jetzt nicht dahinter? Andreas,
Andreas Rudolf?
Präsident Rudolf,
Genau.
genau, danke. Andreas Rudolf gefragt, ob er uns helfen würde, für sie einen Praktikumsplatz in einer seiner Firmen oder wo auch anders. Meine Freundin hat damals Jura studiert und wir wollten wissen, ob er uns dabei helfen könnte. Dann hat er gesagt, ja, sie kann bei mir, bei der GHD, meine ich, hieß seine Firma, kann sie anfangen in Ahrensburg. Und da war sie dann auch. Und irgendwie nach einigen Monaten, als wir von der EM 2014 zurückkamen, gab es dann halt die ersten Treffen in der Kabine und die ersten Gerüchte, dass es bis zum Saisonende nicht reichen würde und so weiter. Und dann bat Andreas Rudolf uns halt, jeder Spieler sollte auf ein Monatsgehalt verzichten. Und das besprachen wir eben in seinen Headquarters, die sich halt in Ahrensburg befanden. Und es war dann so ein bisschen skurrile Situation, dass damals meine Freundin uns Kaffee und Kuchen vorbereitet hat in dem Meeting-Room, in dem Zimmer, wo wir dann alle gesessen hatten, brach sie uns dann Kaffee und Kuchen und wir saßen dann da und haben halt das Prozedere dann weiterhin besprochen mit den Anwälten, die dann halt vor Ort waren. Und das war echt eine skurrile Situation, dass wir da irgendwie besprochen haben, dass wir auf ein Monatsgehalt verzichten mussten und so weiter. Und ja, das war als kleine Anekdote.
Okay, ja, kommen wir zu Flensburg. Wie war es da für dich? Deutscher Meister geworden in Flensburg?
Das war Wahnsinn. Der Wahnsinn, endlich die deutsche Meisterschaft nach Flensburg zurückzuholen nach 14 Jahren. Das ist uns leider mit Jubo die 2 ersten Jahre, die ich dort verbracht habe, nicht gelungen. Und dann unter Mike Machulla, dann als sein erstes Rookie-Trainerjahr, ist uns das gelungen und dann sind alle komplett ausgerastet und das war echt ein Moment für die Ewigkeit.
Ganz aktuell die Frage, wie schätzt du denn oder beurteilst du denn die Entlassung von Mike Machulla? Ist das eine Reaktion, die du
Naja,
so für angemessen hältst? Ich meine, der Mann ist ja nun, muss man nicht sagen, der ist ja nun wirklich, hat eine Qualität mitgebracht, auch mit nach Flensburg gebracht. Und gut, das ist im Sport so, dass man nicht immer auf einem ganz absoluten Top-Level spielen kann. Und dass dann auch eine Mannschaft mal, wie sagt man so schön, einen Durchhänger hat. Und dann greift man auf das schwächste Glied, den Trainer, und setzt ihn an die frische Luft.
Also ich glaube, das ist etwas ungewöhnlich für die SG, einen Trainerwechsel zu haben. Das ist in den letzten 14, 15 Jahren ja nicht passiert. Und das ist auch ein Grund, warum Flensburg so erfolgreich ist, weil eine Kontinuität und die Mentalität, die dort herrscht, einfach weitergetragen wird, Jahr für Jahr. Und deswegen ist die Situation ja etwas außergewöhnlich. Und ich glaube, der Verein braucht einfach irgendwie neuen Elan eventuell. Ich glaube, in der Bundesliga kann man sich viele Patzer erlauben. Also es gelingt keinem Team, irgendwie die ganze Bundesliga-Saison ungeschlagen durchzukommen. In letzter Zeit hat sich einfach viel angehäuft. Also diese Nichtqualifizierung für diese Nichtqualifikation für das eigene Final Four in der Europa League war einfach vielleicht ein Stück zu viel. Und ich kann das jetzt nur als komplett objektiv betrachten aus der Ferne. Das war sicherlich ein Grund, warum Mike dann gebeten wurde, zu gehen. Aber ich bin sicher, dass Flensburg wieder den richtigen Mann finden wird und dass Mike auch weiterhin also wieder eine Arbeit finden würde irgendwo.
Genau, kommen wir zur Aktualität. Jetzt, ja, du bist in Westprem. Wie ist das Leben in Ungarn? Erzähl uns mal, lass uns da mal ein bisschen teilhaben.
Du, wie ich vorhin ja sagte, ich sitze hier auf meiner Terrasse, die Sonne scheint so halb, es ist leichte 20 Grad und ich kann den Balatonsee sehen, also mir geht's super.
Okay, sprichst du denn schon Ungarisch?
Ein bisschen lekicit magyarul, csak kicsit.
Okay, Übersetzung?
Ja, dass ich nur ganz wenig Ungarisch reden kann. Wir haben seit einigen Wochen einmal wöchentlich Ungarisch-Kurs mit einigen Jungs aus der Mannschaft. Es ist hier nicht Pflicht, Ungarisch zu lernen, weil wir sehr viel auf Englisch kommunizieren. Die ungarische Sprache ist eine sehr, sehr schwierige Sprache. Das ist sehr speziell und hat sehr, sehr viele Dinge, die so für uns Laie sehr unlogisch klingen und die man einfach auswendig lernen muss. Allerdings ist das so, dass meine Tochter einmal besser Ungarisch versteht und eventuell irgendwann hier auch eingeschult wird. Das hängt davon ab, ob ich noch die Option ziehen werde, noch ein Jahr weiteres Jahr hier zu bleiben, über 2024 hinaus. Und deswegen sind meine Frau und ich ein bisschen intensiver Ungarisch lernen, damit wir verstehen können, was dann in der Schule und so vor sich geht. Also ich gebe das Volk an sich ist kein so herzliches Volk, würde ich sagen. Also wenn du die ungarische Sprache nicht beherrschst, dann bist du relativ schnell auf dich alleine gestellt. Deswegen verbringen wir auch viel mehr Zeit mit den Jungs aus der Mannschaft und deren Familien, was auch völlig in Ordnung ist, aber diesen Zugang und diese Freundschaft, die man sonst irgendwie außerhalb mal des Handballfeldes irgendwo schließt, die sind hier nicht gegeben. So von dem Aspekt ist das etwas schwieriger, aber alle Bedingungen sportlich gesehen und auch hier mit dem Ort, an dem wir wohnen, wir sind super zufrieden und das ist auch der Grund, warum wir auch weiterhin hier bleiben.
Prima, lass uns einen Schnitt machen. Kommen wir mal zu einem ganz, ganz tollen Thema und erfolgreichen Thema von den Vereinstiteln mal abgesehen. Thema Nationalmannschaft. Ich glaube, ich habe mit Felix schon gesprochen, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Wenn ich mal ganz kurz aufzähle, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Europameister 2014, 2015 im eigenen Land Weltmeister. 2017 Weltmeister, 2021 Olympiasieger in Tokio. Was gibt's denn da noch als Steigerung?
Immer wieder gewinnen. Alles nochmal.
Alles nochmal, okay. Jeder einzelne Titel, da würden sich, ich sag mal, 99,9% aller Handballspieler die Finger nachlecken und du sammelst die, wie ich schon in der Anmoderation gesagt habe, wie andere Leute Briefmarken. Wie geht man denn damit um? Ist man irgendwann mal satt und zufrieden?
Nein, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist eben, weil ich diesen Traum lebe und weil ich das Glück habe, auf diesem Niveau zu spielen und weil ich auch sehe, dass unsere Mannschaft immer besser wird in der Nationalmannschaft, dass Jungs nachkommen, die immenses Potenzial haben, sieht man, dass man immer mehr tun muss, um da davon Teil zu sein weiterhin. Und das ist halt echt ein Ansporn, weiterhin an sich zu arbeiten. Und wir haben die EM vor Augen in Deutschland. Wir haben vor allem aber auch die eigene Olympiade, die in Paris dann stattfinden wird. Und satt kann man nicht sein, wenn man sowas vor sich hat. Das ist nur noch mehr Motivation, um weiterzumachen. Du hast eben gesagt, dass ich 2014 Europameister bin. Da bin ich nicht ganz einig. Also ich habe zwar die ganze Vorbereitung mitgemacht und war auch die ganze EM dabei, aber ich habe nicht die Chance gehabt, auf Spielfeld zu stehen. Deswegen sehe ich mich nicht als Europameister. Aber alles andere halt stimmt. Ja.
Aber zumindest, du hast die Berechtigung, den Titel offiziell zu führen.
Gut. Nee, das will ich nicht sagen. Ich hab eine Medaille, aber ich bin noch nicht Europameister.
Da bestehe ich drauf. Das spricht für dich und deine Einstellung. Ganz toll. Ja, nach dem Olympiasieg 2021 habt ihr den, hoffentlich sage ich das jetzt richtig, den französischen Ritterorden bekommen. Ist das korrekt?
Ja. Wir haben die Möglichkeit, das zu bekommen. Das ist allerdings ein Prozedere, das erfordert irgendwie jemand, der das hat, der soll eine halboffizielle der soll dich halboffiziell dekorieren. Das ist allerdings in meinem Fall noch nicht passiert. Ich weiß nicht, ob andere Jungs schon quasi diesen Schritt gemacht haben, aber theoretisch habe ich das auch, ja.
Prima. Ja, jetzt habe ich nochmal eine andere Frage. Wenn man das hört, deine Karriere ist ja eigentlich eine Traumkarriere für einen Handballer. Anders kann man das, glaube ich, sagen, kann ich sagen. Wenn jetzt dich ein junger Handballer fragt, was muss er denn mitbringen, deiner Meinung nach, um das auch nur ansatzweise zu schaffen? Oder wenn er überhaupt mal dieses Ziel hat, solche Erfolge zu erreichen, was sind zu deiner Meinung nach die grundlegenden Voraussetzungen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man braucht Vorbilder als Jugendlicher und als Kinder. Das hatte ich sehr viel. Ich habe mir sehr viel abgeguckt und versucht halt beim Training nachzuahmen, was die drauf hatten. Und wenn man diese Fähigkeit hat, Dinge nachzumachen und versucht hat, das beim Training nachzumachen und sich immer wieder zu identifizieren mit den Besten, ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, halt weiterzukommen. Dass man halt nicht stagniert, sondern immer wieder an sich arbeitet. Also Erfolg kommt durch Arbeit, definitiv. Also ein Stück weit Talent muss man natürlich auch besitzen. Ich glaube, irgendwann an einem gewissen Punkt der Karriere muss dann ein Stück weit Glück auch eine Rolle spielen. Also das Glück, was wir eben erwähnt haben beim TSV Bayer Dormagen, dass ich die Möglichkeit hatte, auf der größten Bühne zu spielen. Und wenn sich einmal diese Tür öffnet, dann muss man halt die Gelegenheit direkt nutzen. Direkt zeigen, ja, genau da will ich hin. Und wenn man einmal die Möglichkeit hat, dann sollte man diese nutzen. Und ich würde noch hinzufügen, dass man kurzfristige Ziele haben soll, also sprich irgendwie Eingliederung in den Profikader und da die Etablierung und langfristige Ziele. Also diese Träume, die dürfen nie weggehen. Also dieses langfristige Ziel, irgendwie einer Nationalmannschaft anzugehören oder genau, für das eigene Land aufzulaufen, das soll immer eine Motivation sein.
Ja, sehr gut, das hilft den jungen Handballern ja schon sehr weiter. Und ich glaube, da bist du für die auch einfach ein großes Vorbild. Ja, zuletzt gab es Gerüchte in verschiedenen Boulevardmedien hier in Deutschland, dass du zurück in die Bundesliga bekommst. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Medien, die sagen, Kantamahe findet die Bundesliga zu anstrengend oder vom Pensum her zu hoch. Wie ist denn da deine Meinung?
Also zu der ersten Geschichte, die du gesagt hast, das ist komplett unwahr. Das war ein Gerücht, das dann irgendwie ein bisschen hochgepusht wurde durch die sozialen Medien. Heutzutage geht das ja schnell. Ich glaube, das war ein Zeitpunkt, wo ich ein bisschen weniger gespielt habe bei West Brem hier. Und dann, ich gehe davon aus, dass das in irgendwelchen Foren, Fanforen dann diskutiert wurde und dann ist das zu groß gemacht worden. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Kontakt zu Hannover. Und zum Zweiten, was du erwähnt hast, ist diese Aussage so ein bisschen aus dem Kontext gezogen worden. Ich hatte ein Interview mit einem deutschen Medium und dieser O-Ton oder dieser Satz ist ein bisschen auch zu groß an die Glocke gehangen worden. Nichtsdestotrotz, also diese Aussage, da stehe ich immer noch zu und ich glaube, da würden mir sehr viele Spieler zustimmen, die sagen, dass die Bundesliga ein Pensum abliefert, das ist einfach Wahnsinn. Das ist der pure Wahnsinn. Das wird aber einem wirklich erst bewusst, wenn man die Bundesliga verlässt, finde ich. Das war auf jeden Fall bei mir so, als ich dann hier ankam und weiterhin die Bundesliga verfolgt habe ich gesehen, wie viele Reisen und wie viele Spiele das alles sind. Das ist der pure Wahnsinn eigentlich. Aber ich kann einen Rückkehr in die Bundesliga schließe ich definitiv nicht aus. Weil man sich erstens die Türen nicht zumachen sollte für sowas. Und zweitens denke ich immer noch, dass die Bundesliga die beste Liga ist, die, in der man spielen kann. Also wäre das ja blöd, wenn ich sagen würde, ich würde da nicht zurückkommen wollen.
Ja, das ist natürlich auch Segen und Fluch zugleich, ne? Du sprichst von der besten Liga der Welt und mit einem sehr eng getakteten Spielplan. Und da ist ja auch die Bezeichnung beste Liga der Welt kommt ja nicht von ungefähr, weil es eine sehr, sehr hohe Spieldichte gibt, wo du dich eigentlich in gar keinem Spiel ausruhen kannst, sondern du sind immer 100% gefragt und irgendwann geht das an die Substanz, gar keine Frage.
Ja, absolut, genau. Also du, ich kann dir mal erklären, wie das hier aussieht bei uns in Westheim. Wir haben meistens das letzte Ligaspiel um den 15. Dezember rum. Manchmal auch am 17. oder 18. Aber darüber hinaus haben wir nie gespielt. Das bedeutet, dass ich jedes Mal mindestens eine Woche oder 10 Tage habe bis Weihnachten beziehungsweise bis zum 26. Dezember, wo wir uns immer mit der Nationalmannschaft treffen. Wir haben immer einen Lehrgang am 26. bis zum 30. Dezember. Und den hat man, also diese freien Tage, in denen man sich wieder erholen kann und eventuell auch weiter irgendwie an die Fitness arbeiten kann für die bevorstehende Meisterschaft mit der Nationalmannschaft, kann man sich dann vorbereiten. Und das kann man nicht, wenn man in der Bundesliga spielt. Und das ist halt da, das ist der absolute Wahnsinn.
Ja, danke für dein hier ehrliches Feedback. Ja, jetzt haben wir noch einen persönlichen Einspieler und sind da nachher auf deine Antworten gespannt.
Hi zusammen. Boah, ja, zu Kenntin was in der Kürze über Handball im Handball-Podcast zu erzählen, ist wirklich schwierig. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Zuhörerschaft auch gut weiß, wer es ist. Und spätestens über die Titel und all das, was er erreicht hat, wird ja eh hier gesprochen. Deswegen beschränke ich mich mal auf das, was ich so drumherum von ihm kenne. Und neben diesem unglaublichen, beeindruckenden Sportler-Dasein ist sein Papa-Dasein, sein Verlobten-Dasein, sein Freund-Dasein mindestens genauso beeindruckend. Und das ist meiner Meinung nach viel mehr etwas, was zählt, was viel höheren Stellenwert hat. Also dieses Rundum-Paket von, der holt unglaubliche Titel, die höchsten Titel, die man so im Sport erreichen kann, zu er ist ein guter Freund, er weiß, was man einem erzählt hat, er ist nicht oberflächlich, er ist auf dem Boden geblieben. Das ist schon abgefahren. Einfach ein abgefahrener Typ, auf den alle Frauen stehen. Das weiß er auch selber. Ich habe immer Angst, wenn ich meinen Freundinnen und meiner jetzigen Frau Kentin vorstelle, dass sie schockverliebt sind und mich verlassen. Dann ist er noch Franzose, das ist natürlich alles ein Paket. Es ist manchmal unfair, aber nein, also so ein wie Kentin kann ich alles von Herzen gönnen. Das ist ein geiler Typ. Zwei Fragen hätte ich noch an ihn. Einmal, wo er denn die Franzi, die bei mir im Dorf wohnt, kennengelernt hat und wie wir die kennengelernt haben und was an dem Abend noch passiert ist. An dem Abend am Zelt und vielleicht auch noch abends an der Einfahrt bei meinen Eltern. Ich bin sehr gespannt, wie ein Profisportler mit so einer Frage umgeht. Das andere, was ich gerne noch wissen würde, ist, an was er sich in Cannes-Plage so erinnert. Da war ich mal mit Kentin in einer schwierigen Phase, würde ich sagen, unseres Lebens im Urlaub. Da soll er auch mal ein, zwei Sachen von erzählen. Ansonsten, ja, Kentin, ich bin sehr froh, dass du immer noch Teil meines Lebens bist. Ich wünsche dir und allen, die zuhören, alles Gute und bis hoffentlich wieder ganz bald. Ciao.
Tja, da waren jetzt ja einige Fragen und deine Reaktion. Sind wir jetzt wirklich sehr gespannt.
Wie reitet man einen Freund in die Scheiße, indem man Max Zimmermann das Mikrofon in die Hand gibt?
Ja, Max Zimmermann, den hatten wir unmittelbar vor dir im Podcast, ja. Und ja, der hat dann übrigens auch vorgeschlagen, dass wir dich kontaktieren sollten, oder der Kontakt ist, glaube ich, über ihn gelaufen. Und da haben wir natürlich, genau, als du zugesagt hast, ja, Mensch, das dürfen wir uns gar nicht entgehen lassen. Jetzt trotzdem zurück. Ich denke mal, wenn die Fragen jetzt zu weit gehen, ich glaube, dann würden wir dir auch Antworten ersparen wollen.
Ja, das alles, was damals vorgefallen ist, da bereue ich keine Sekunde, beziehungsweise das ist alles in der Vergangenheit und ist auch ein Stück meiner Geschichte. Deswegen ist das ja auch lustig zu erzählen. Da scheue ich mich auch nicht vor. Max und ich haben ja einfach eine super Freundschaft und wir haben, wie er erwähnt hat, immer noch Kontakt. Er ist jetzt mittlerweile mein Nachbar oder unser Nachbar in Glehn bei Korschenbruch. Hat sich da ja ein Haus gekauft, wie er im Podcast erzählt hat. Und bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass wir immer noch Kontakt haben und immer noch zusammen Sport machen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir irgendwie nach der Karriere, falls wir uns irgendwie in Deutschland settlen sollten und da in der Region landen, dass wir auch weiterhin verrückte Dinge gemeinsam vornehmen in Sachen, keine Ahnung, Triathlon oder was auch immer. Aber das mal beiseite, also das mal so am Rande. Wo er hinaus will, ist der Abend, an dem ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Euch ist bekannt, im Niederrhein, im Mittelrhein und im Rheinland generell. Karneval wird sehr viel gefeiert und wir waren zu dem Zeitpunkt, den er erwähnt hat, in Korschenbruch im Zelt und beide natürlich oder die gesamte Gemeinschaft da verkleidet. Ich war als Ninja Turtle verkleidet, hatte ein Handy dabei, da fehlten ein oder zwei Tasten. Das war so ein Rentner-Handy, wo man richtige Tasten hatte. Und dann trafen wir halt auf meine jetzige Frau Franziska und dann dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und ich konnte dann irgendwie ihre Nummer nicht richtig eintippen. Ich musste dann irgendwie anstatt eine 1 musste ich einen Stern eintippen und so und so und so ein Blödsinn. Das war echt ein lustiger Abend, ich hatte definitiv zu viel Flüssiges zu mir genommen und musste dann einen Stopp im Vorgarten machen, den wir am nächsten Tag natürlich sauber gemacht haben. Das war etwas unangenehm, das zu der einen Geschichte. Und was er mit Cannibalage meint, da sind wir damals so mit 14, 15 Jahren nach Südfrankreich gefahren mit so einer Jugendreise und haben dort irgendwie also wirklich ein Blödsinn nach dem anderen gemacht. Wir sind, glaube ich, zweimal fast aus dem Camp da rausgeflogen. Unsere Eltern wurden angerufen. Wir haben echt jeden Scheiß mitgemacht. Es gab eine Fahrt nach Barcelona, die dann quasi alle Rufreisen-Camps einmal vereint hat. Das waren über 800 Leute, die dann quasi so einem Karaoke-Abend so partymäßig dann zusammenkamen. Und das kostete 20 Euro und wir hatten natürlich nach 3 Tagen kein Geld mehr, weil wir alles halt für Alkohol ausgegeben haben, dann in diesem Jugendcamp. Und dann behauptet, wir würden an dem Abend auch auftreten und ein Lied von den Red Hot Chili Peppers zusammen singen, weil diejenigen, die dann auftraten bei diesem Abend, die bekamen halt diese 20 Euro quasi geschenkt. Und das war dann halt unsere Masche. Am nächsten Tag sind wir fast vom Camp runtergeflogen, weil dem Aufpasser dort natürlich aufgefallen war, dass wir nicht aufgetreten sind. ja, und das darf man auch gar nicht erzählen, aber das sind ja so, da sind echt lustige Sachen passiert. Wir haben natürlich kein Geld mehr in der Tasche gehabt und mussten dann, wie das halt so ist, abends wollten wir dann trotzdem eintrinken und haben dann versucht, irgendwie in andere Camps dann in den Kühlschränken uns zu bedienen und sowas. Das hat natürlich zu Stress geführt. Also nur lustige Geschichten, über die man natürlich jetzt lachen kann.
Ja, du hast gesagt, Freunde, die dich in die Pfanne hauen, da gibt es noch einen Freund. Moritz Barkow fragt, warum warst du mal Platzwart bei einem Verein in Zons?
Ja, ich wurde zu 10 Sozialstunden beauftragt, weil Moritz und ein französischer Freund, der mich besucht hat in Köln, der Meinung waren, bevor wir in Köln losgingen, es muss im Jahr 2011 oder sowas vorgefallen sein, wir sind mit dem Auto hin und am Parkplatz, wo wir dann also das Auto stehen gelassen haben, war eine Baustelle mit so leuchtenden Baustellenbarken, die quasi noch so geleuchtet hat. Und wir kamen auf die wir kamen auf die Idee, dass diese Barke mitzunehmen und ins Auto zu legen eine gute Idee sei. Das haben wir dann auch gemacht und sind dann feiern gewesen und dann am nächsten Morgen dann bei meinen Eltern wach geworden. Mein Vater kam stürmend rein und sagte, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht gestern? Was ist los? Die Polizei hat angerufen. Wow. Naja, und dann haben wir uns halt angeguckt und gesagt, yo, was ist passiert? Haben wir wirklich einen großen, also was ist passiert gestern, dass die Polizei jetzt bei uns anruft? Ja, und sicherlich irgendwie der Baustellenleiter hat dann irgendwie das Kennzeichen der Polizei mitgeteilt und so konnten die halt ihre Barke zurückbekommen. Das war natürlich eine doofe Idee.
Die musstest du aber leider zurückgeben, sonst wird die jetzt noch irgendwo stehen, oder wie?
Naja, wir sind dann mit der Bahn danach wieder nach Köln gefahren und haben dann sind mit der immer noch leuchtenden, blinkenden Barke in die Polizeistation von Köln reingelaufen und haben die da eigenhändig wieder abgegeben.
Worüber die Beamten bestimmt sehr erfreut waren. Klasse.
Ja, ich weniger, weil ich dann halt irgendwann vom Amtsgericht oder so einen Brief bekommen habe, dass ich zu 10 Sozialstunden verurteilt worden bin und die musste ich dann halt in Zons, wie Moritz halt erwähnt hat, musste ich dann auf dem Fußballplatz dann den Schnee schippen und Laub aufsammeln. Das war alles andere als schön, aber ich habe so einen Blödsinn danach nicht mehr gemacht. Das hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt.
Und einen großen Umweg um Barken in Zukunft. Oder danach.
Ja, das auch noch. Ja.
Prima.
Also für alle jungen Zuhörer, die uns zuhören, so einen Blödsinn einfach lassen, eventuell mit der Barke spielen, aber wieder an Ort und Stelle auf der Baustelle wieder zurücklegen. Okay.
Und jetzt ein bisschen Werbung. Am 2. Juni veranstalten die Handballschule Niederrhein und die Linden Medical GmbH einen Charity-Abend im Strahlener Hof in Strahlen. Zu Gast sind unter anderem Handballnationalspieler Luca Witzke, Fußballnationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg, der Eishockey-Nationalspieler Daniel Pieter und der Fernsehmoderator Dieter Könnes. Der gesamte Erlös geht zugunsten des Tierheims in Geldern und zugunsten der Stiftung Du bist wertvoll. Karten zu dieser empfehlenswerten Veranstaltung gibt es im Online-Shop unter handballschule-niederrhein.de. Kantar, ich habe zum Schluss noch ein kleines Attentat auf dich vor. Du kennst bestimmt dieses Entweder-Oder-Spiel. Ich nenne dir zwei Begriffe und du entscheidest dich bitte für einen und wenn nötig mit einem halben Satz als Erklärung. Okay? Frankreich oder Deutschland?
Frankreich.
Deutscher Meister oder ungarischer Meister?
Dieses Jahr tatsächlich ungarischer Meister, weil wir die letzten 2 Jahre immer wieder von Szeged überholt worden sind im Endsport, also ungarischer Meister.
Selber fotografieren oder fotografiert werden?
Selber fotografieren.
Oldtimer oder Sportwagen?
Ich habe meinen Oldtimer leider abgeben müssen. Nachdem mein Sohn geboren ist, ist mir eingefallen, dass ich nicht allzu viel Zeit haben werde, damit rumzufahren. Ich hatte so einen schönen Mercedes, einen SL 280 in so Türkis, ein Cabrio, das war Bombe. Aber den habe ich verkauft, ich würde sagen Oldtimer.
Hamburg oder Flensburg?
Flensburg.
Croissant oder Brötchen?
Croissant jeden Tag.
Netflix oder lesen?
Netflix.
Schlagwurf oder Sprungwurf?
Schlagwurf. Habe ich definitiv mehr Power.
Okay.
Genau, ja, bei allen unseren Hörern, die machen das so, dass die quasi eine Traumsieben zusammenstellen. Da würden wir auch dich jetzt gerne drum bitten. Von links außen bis rechts außen über Kreisläufer. Ja, du hast mit vielen Weltklasse-Leuten zusammengespielt. Wie sieht deine Traumsieben aus?
Ich habe das so verstanden, dass meine Traumsieben aus Leuten, die im Niederrhein oder Umgebung gespielt haben.
Genau,
habe ich mich jetzt vorbereitet.
Ah, sehr gut. Okay, super. Ja, machen wir es so.
Also ich würde auf rechts außen anfangen. Und zwar würde ich da Tobi Platz nennen. der auch ein Wegbegleiter war, der in der ersten Mannschaft in Dormagen, der ein echt ein super Abwehrspieler war und mich sehr inspiriert hat damals, als ich ein junger Spieler in Dormagen war, dann auf halb rechts, unser Kapitän damals, auch mit 23, glaube ich, hat Kai damals den Kapitän zum Kapitän gemacht, Christian Nippes, der ja super talentiert war, der auch das Bindeglied zwischen alt und jungen Spieler war und das war eine coole Zeit zusammen. Wir hatten echt viel Spaß miteinander. Auf der Mittelmannposition würde ich Christoph Schindler nennen. Zu dem ich eine gute Freundschaft pflege, immer noch und regelmäßig sogar. Und wir planen demnächst hoffentlich irgendwann mal seine Familie mit meiner Familie in Gummersbach zu besuchen. Und er war auch eine Inspiration, obwohl in der Dormagener Zeit haben wir uns eigentlich nicht so sehr gemocht. Also er fand es immer ziemlich nervig, dass ich so ein großes Maul hatte als junger Spieler. Das hat er mir auch oft gesagt, aber in Gummersbach haben wir extrem viel Spaß zusammen gehabt. Halb links würde ich nennen, das sind zwei Jungs, einer super lustig und dem ich leider kein, also beide, zu beiden habe ich keinen Kontakt mehr, aber das hat verschiedene Gründe. Also Spyros Balomenos, der war nur ein Jahr in Dormagen, glaube ich, aber auch ein Wahnsinnskerl, so mit langen Haaren, ein Grieche, mit dem sind wir auch ein paar Mal um die Straßen, also durch die Düsseldorfer Clubs gegangen. Florian Wisotzki, der mein Kapitän war, dann im ersten Jahr war, als er noch bei Dormagen gespielt hat. Auf links außen Max Zimmermann, das spricht für sich, ja, der bei euch dann auch zu Gast war. Maxi, wie gesagt, immer noch diese super Freundschaft, die wir beide haben und ganz viele Erinnerungen in der Jugend. Das war echt eine super coole Zeit, die uns halt einfach zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Auf der Kreisläuferposition habe ich eigentlich zwei Jungs, einen älterer und einen jüngerer. Damals auch einer, der mich sehr inspiriert hat und der mir auch zu verstehen gegeben hat, was für ein Potenzial ich hatte, so ein bisschen wie Kai Wandschneider das gemacht hat im Vier-Augen-Gespräch. Das war Kjell Landsberg. Kjell Landsberg, der auch ein Arbeitstier war und der auch zu mir sagte, Junge, du bist so talentiert, du gehst auf jeden Fall deinen Weg, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Das weiß ich noch ganz genau. Und Felix Hanschke. Felix Hanschke in der Jugend, vielleicht kennt ihr den auch noch, sicherlich. Ja. Der hat ja auch viel in Niederrhein gespielt und mit dem haben wir auch echt eine gute Zeit gehabt. Auch mit Max zusammen in der B- und A-Jugend. Und im Tor würde ich sogar Joachim Kurt nehmen, mit dem ich auch einige Monate oder ein Jahr, glaube ich, gespielt habe in Dormagen. Zumindest auf jeden Fall trainiert, bis er dann irgendwann zu alt wurde und nicht mehr so viele Bälle gehalten hat, aber zu dem ich auch nach seiner Karriere auf jeden Fall immer noch Kontakt hatte.
Das ja, Joachim habe ich vor 3 Wochen sogar noch getroffen.
Ja, siehst du.
Ja, genau.
Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Ich habe noch eine... Ja, ganz spannende Frage. Traust du dir eine Prognose zu, wer deutscher Meister wird? Denn die Meisterschaft, das Meisterschaftsrennen ist ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen und war seit vielen, vielen Jahren nicht mehr so spannend und interessant und eng wie in diesem Jahr. Traust du dir eine Prognose zu?
Ja, also ich hatte eigentlich zum Beginn der Saison gesagt, dass Kiel das machen wird wieder. Leider. Das hatte ich gesagt und da stehe ich leider immer noch zu, wobei ich es vom Herzen Berlin zutrauen würde. Mir war teilweise, was heißt klar, also in der Analyse, in der objektiven Analyse, die ich machen konnte, hat Rhein-Neckar macht eine super Saison, aber ich glaube, in der Tiefe sind die noch nicht titelreif, zumindest nicht für die Bundesliga-Saison und Flensburg ist aus dem Rennen raus, meiner Meinung nach. Da waren die letzten Wochen zu sehr turbulent, dass das noch irgendwas wird, obwohl die ja gar nicht so weit entfernt. Ich glaube, die sind ja auch nur 2 Punkte oder so hinter dem ersten. Aber ich gehe mit Kiel her. Mhm.
Dann haben wir noch eine allerletzte Frage an dich. Und zwar, wen wünschst du dir als Podcast-Gast in unserem nächsten Podcast?
Gute Frage. Ja, wie wär's mit dem Trainer von Rhein-Neckar Löwen, der jahrelang im Niederrhein war, oder zählt das eigentlich noch zu Niederrhein, BHC? Ja,
genau, Solingen ist mit dem Niederrhein-Gebiet, genau.
Na, ja, dann würde ich ihn vorschlagen. Ich glaube, das ist eine interessante Persönlichkeit, dem man gut zuhören kann, den ich überhaupt so überhaupt nicht kenne, aber der einen coolen Weg geht und der jetzt seinen ersten Titel gefeiert hat. Das finde ich cool. Oder vielleicht sogar auch Christian Nippes, den ich eben auch erwähnt habe, der auch sicherlich viel zu erzählen hat.
Gut, Sebastian Hinze, Christian Nippes, dann werden wir uns da mal hinterklemmen. Ja, lieber Kanton, da sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich nehme an, auch im Felix-Namen.
Großes Dankeschön. Also wir hatten, glaube ich, selten einen Podcast-Gast, der so ehrlich war. Und danke, Kantar. Also uns hat es, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen dir auch.
Und, vielen Dank. Danke, Felix. Und danke an dir, Bernd. Hat mir auch Spaß gemacht.
Und vor allen Dingen, wir bedanken uns, denn, ich sag das mal so flapsig, ein solches Kaliber, eine solche Handballgranate, das ist uns eine Ehre für unseren noch so jungen Podcast, dass wir mit dir sprechen konnten. Vielen, vielen Dank. Dir und deiner Familie weiter alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit und den sportlichen Erfolg, den du dir noch wünschst. Dass das alles in Erfüllung geht.
Ja, danke.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank.
Euch auch gutes Gelingen.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao.